Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Konstantin Wagner. Er ist Papa, Familienvater und Frauenarzt und ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Titel Richtig Schwanger. Das ist nämlich sein Handle, mit dem er im Netz unterwegs ist. Er hat nämlich vor ein paar Jahren angefangen, auf seinen Social-Media-Kanälen über Fragen rund um eben Schwangerschaft, Kinderwunsch, aber auch Verhütung oder das erste Mal zu sprechen. Alles eben, was man sonst so mit seinem Frauenarzt bespricht. Und das macht er eben auf Kanälen wie zum Beispiel YouTube, Instagram, da hat er mittlerweile jeweils schon über 40.000 Follower gesammelt oder auch auf seinem Blog, seiner Website, seinem Podcast, seinem Newsletter. Also er hat unter diesem Handle eben Richtig Schwanger schon ein ganzes Ökosystem und eine sehr große, engagierte Community aufgebaut. Wie es sich so lebt also als Arzt-Influencer oder auch als Sinfluencer, was er manchmal als Begriff noch eher bevorzugt, wie er auch mit der Verantwortung umgeht, eben über medizinische Themen im Netz zu sprechen, wie sich seine Nebentätigkeit bzw. seine Leidenschaft manchmal auch auf seinen Job auswirkt, darüber spricht er jetzt und auch darüber, wie soziale Medien heute, aber auch in Zukunft medizinische Aufklärung teilweise vielleicht auch erleichtern, denn das, was früher eben durch die Bravo abgefrühstückt wurde, übernehmen heute YouTube, Instagram und alle möglichen Foren und Blogs. Super spannendes Feld und ein ganz toller Austausch, den ich mit Konstantin hier zu diesem Thema hatte, der uns jetzt einmal mitnimmt in seine Welt und ausführlich von seiner Arbeit berichtet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hi Konstantin, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir es endlich geschafft haben, diesen Podcast aufzunehmen. Es freut mich sehr, dass du deine Arbeit und so ein bisschen deine Erfahrung heute mit uns teilst.
Vielen Dank, bin froh hier zu sein.
Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie man das Ganze einleiten könnte, weil ich finde es echt total krass oder cool, was du machst. Du bist Arzt eigentlich, das ist dein Hauptberuf und hast es aber quasi zu deiner Aufgabe gemacht, dein Wissen, deine Kenntnisse weiterzugeben und bist da so ein kleiner, ein relativ großer Influencer geworden. Ich glaube, du hast auch selbst den Begriff Sinfluencer sehr umarmt. Du kümmerst dich nämlich insbesondere um die Geburtsvorbereitung und dabei oder darum, schwangere Frauen auf dem Weg zur Geburt zu begleiten, auch darüber hinaus Fragen zu beantworten, Unsicherheiten zu nehmen. Und hast die sozialen Netzwerke sozusagen identifiziert als passenden Kanal, um das zu tun. Und das finde ich irgendwie ein super spannendes Feld, was, glaube ich, noch viel zu selten auch unter der Überschrift Influencer beleuchtet wird. Deshalb klasse, dass du hier bist. Und du kannst ja einfach mal selbst ein bisschen darüber erzählen, was du so machst und wie du dazu gekommen bist.
Ja, es ist wirklich auch interessant für mich gewesen, da neu einzusteigen in dieses Influencer-Sein, weil das war ich ja vorher auch nicht. Ich kann mal kurz erzählen. Mein Name ist Konstantin Wagner. Ich bin Familienvater einer wunderschönen Tochter und einer wunderschönen Frau und wie du schon gesagt hast, hauptberuflich eigentlich Arzt und zwar Frauenarzt in einer großen Klinik und habe vor, ich glaube jetzt 2,5 Jahren angefangen, bei YouTube Videos zu machen, Erklärvideos und aufzuklären und zu erklären und ja, da bin ich jetzt hängen geblieben, das mache ich immer noch und wachse und gedeihe und es ist wirklich ein spannendes Feld, muss ich echt sagen.
Wie hat das damals angefangen? Also wann hast du beschlossen, überhaupt diese Erklärvideos oder diese Inhalte hochzuladen? Weil du hast ja bestimmt auch super viele Patientengespräche, triffst Menschen schon in deinem Alltag. Also wann hat sich für dich rauskristallisiert, dass das irgendwie etwas ist, was du mal ausprobieren willst oder was auch, wo ein Bedarf da ist überhaupt?
Es war tatsächlich wie so ein Filmmoment. Es war in einem 24-Stunden-Dienst, ich weiß es noch wie heute. Es war Samstagnacht um 3 irgendwann, also wirklich eine sehr unsägliche Zeit. Ich war schon einigermaßen müde und es kamen 3 Patientinnen hintereinander, ich glaube in einer Stunde, mit exakt der gleichen Symptomatik, mit exakt den gleichen Beschwerden und vor allen Dingen haben sie exakt dasselbe gegoogelt. Und zwar stand da wirklich Blödsinn. Also die haben wirklich Blödsinn gegoogelt und haben mir fast dieselbe Story hintereinander erzählt. Und bei der dritten Frau habe ich das dann wieder ganz sachlich erklärt, was da los ist. Und die sagte dann auch, es ist doch Blödsinn, dass im Internet so viel Murks steht. Es muss doch mal eine verlässliche Quelle geben, wo man sich drauf verlassen kann. Und dann war dieser Filmmoment, wo wir bei uns angucken, die Patientin und ich. Und sie dann, machen Sie das doch mal. Und dann habe ich nachgedacht und ich glaube, am nächsten Tag ist die Idee entsprungen und am übernächsten Tag habe ich angefangen. Und ja, bis jetzt nicht mehr aufgehört.
Und dann hast du angefangen quasi mit YouTube-Videos, ne? Also hast dann einfach dir eine Kamera geschnappt und die irgendwo hingestellt und erzählt, oder wie war das?
Genau, so war das. Also ich habe mir 2, 3 Themen überlegt, weil ich jetzt den YouTube-Kanal nicht so blanko starten wollte, sondern mal 3 Videos direkt starten wollte und hab mir ein Stativ gekauft, die Kamera hatte ich, habe sie hingestellt und habe drauf loserzählt und zwar auch in der Art, wie ich halt zu Hause auch rumlaufe, also Cappy, Schlotterpulli und das kam sehr gut an und ja, so ist das entstanden. Also ich dachte, ich mach's mal und guck mal, wie es ankommt und es kam so positiv weg, dass ich das immer noch mache.
Und du hast es ja dann auch erweitert, ne? Du hast es auf andere Plattformen gebracht, du hast eine eigene Website, du hast einen Podcast, du hast einen Instagram-Channel, machst viel auch über die Stories. Also kam das dann alles so ganz organisch, so sukzessive oder hast du dir da echt einen Plan gemacht und hast gesagt, boah, hey, nächstes Jahr will ich das erreicht haben, nächstes Jahr das. Also wie bist du da vorgegangen?
Total intuitiv. Also ich muss sagen, ich habe mit YouTube angefangen und mit YouTube hängt eigentlich immer zusammen Instagram, weil das sind irgendwo, für mich gehen die beiden einher. Ich kann das nicht getrennt machen. Und bei Instagram habe ich einfach die Möglichkeit, wirklich direkt mit den Followern zu sprechen und mich da auszutauschen. Und bei YouTube setze ich das dann quasi um, was ich da so erfahren habe oder auch an Fragen bekomme. Und dann kam ein Blog dazu, weil ich auch einfach meine Geschichten aus dem Kreisel oder sowas gerne zu Wort bringe. Und dann kam jetzt irgendwann der Podcast dazu. Also ich nehme mir da eigentlich nichts vor. Ich mache das aus dem Bauchgefühl heraus. Und so habe ich jetzt meine ganzen Channels da laufen. Und macht natürlich viel Spaß, auch viel Zeit, aber es ist sehr positiv, kommt alles weg und deswegen werde ich das auch immer weitermachen, solange positive Resonanz kommt einfach.
Was kannst du die Resonanz so ein bisschen beschreiben? Also was kriegst du so an Feedback aus der Community raus? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja ein Thema ist, was Frauen und Männer wirklich sehr berührt. Das ist ein super emotionales Thema, finde ich. Die Geburt eines Kindes oder überhaupt den Weg dahin, dass man schwanger wird, ist ja auch ein riesiges Thema. Wie ist so die Stimmung in der Community? Ist das irgendwie, eine sehr intime Beziehung, so wie man sich auch zwischen Arzt und Patient sonst vorstellt? Oder wie würdest du das beschreiben?
Klar, ich meine, Frauenärzte sind ja wirklich sehr intime Ärzte im ersten Sinne und auch emotional. Und die sind, glaube ich, primär sehr, sehr dankbar, dass da jemand ist, der jetzt einfach die Dinge erklärt, über die sich viele Gedanken machen, aber es nie trauen auszusprechen. Selbst wenn sie vor einem Frauenarzt sitzen, ist da doch die Hemmschwelle größer als so im Internet, wenn man da irgend so ein Gesicht schreibt, was man sieht und da sind sie, glaube ich, sehr dankbar, dass ich auch so Tabuthemen einfach anspreche und das auch, glaube ich, ganz offen mache. Also ich bin da nicht dogmatisch, sondern ich bin einfach, wie ich in der Klinik auch bin, einfach ein lockerer Mensch, der Dinge gerne erklärt und dafür sind die, glaube ich, einfach dankbar, dass sie das alles jetzt verstehen können und auch einfach fragen können.
Und was für Themen, bespielst du dann da und wie kommst du auf die Themen? Ist das auch so eine Art Community-Sourcing, dass du einfach schaust, welche Fragen werden sehr häufig gestellt und dann wird das halt mal zu einem Thema im Video oder im Podcast oder wie machst du das?
So war es anfangs, genau, da habe ich einfach gefragt, was interessiert euch? Erstmal habe ich mir gedacht, was würde mich interessieren, habe dann schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht die Themen sind, die die Community interessiert und habe das dann komplett umgeswitcht und gesagt, okay. Ey Leute, spielt mir einfach mal die Themen zu und ich gucke, was ich umsetzen kann und so ist das jetzt eigentlich auch, also dass nur die Themen drankommen, die mir ganz wichtig sind und das sind Tabuthemen. Jetzt kommen auch immer mehr Mädchenthemen, sage ich mal, hinzu, der erste Besuch beim Frauenarzt oder auch Intimhygiene oder was ganze Menstruationsbeschwerden und so weiter, finde ich auch ganz wichtig, dass man da einsteigt. Am Anfang war es viel Geburtshilfe. Das war ja primär der Sinn und Zweck dieses Kanals, aber mittlerweile habe ich das ausgeweitet von den Themen.
Ja, liegt es dann eben auch daran, dass du jetzt halt noch mehr Follower quasi gekriegt hast von jungen Frauen oder Leuten, die das Thema dann interessant finden?
Genau. Also, dass du dich so ein bisschen. Ich merke einfach, wie so die Stimmung ist, was da so für Fragen kommen. Und dann merke ich, okay, da besteht einfach so ein krasser Bedarf, über das erste Mal Sex zu sprechen. Und dann sage ich ein Thema, okay, dann reden wir mal über das erste Mal Geschlechtsverkehr. Ja. Und fertig. Also, das merke ich schon, wo der Bedarf besteht.
Das ist ja im Endeffekt, also das Spannende daran finde ich, dass ja dieses Thema, es geht ja schon sehr in diese Richtung E-Health, ne? Also Beratung über das Internet oder über digitale Kanäle, was ja im Moment auch immer wichtiger wird. Hast du dich da vorher auch mit der rechtlichen Situation befasst? Weil ich habe auch mal für einen Pharmakonzern Social Media gemacht und da war es immer ganz schwierig, zum Beispiel über Medikamente zu sprechen und so eine Art Empfehlungsgeber zu sein. Das ging gar nicht, ne? Also man durfte quasi immer nur über Themen sprechen, die irgendwie in Ansätzen eine Nähe hatten zu dem Problem, was das Medikament gelöst hat. Aber man durfte quasi nicht sagen, hier, diese Tabletten sind die Lösung. So, ne? Das war immer ganz schwieriges Feld. Also ich denke mal, dass es in der Beratung, in der ärztlichen Beratung ja bestimmt auch solche Normen gibt oder Regeln, die man auf jeden Fall einhalten muss. Wie hast du dich da irgendwie reingearbeitet und schlau gemacht?
lustigerweise ist eine riesen Grauzone noch. Okay. Es gibt seit 2 Jahren ein Gesetz quasi, was die Telemedizin so ein bisschen befürwortet, aber viele trauen sich noch nicht ran, gerade in Deutschland. Also es ist wirklich eine riesen Grauzone. Selbst ich bin jetzt quasi bei einer Agentur, die mich quasi vertreten, auch rechtlich vertreten, wo ich, glaube ich, für die auch was ganz Besonderes bin, weil sie es so noch nicht kennen.
Ja.
Man muss natürlich unter jedes Video und jeden Post, der irgendwas mit medizinischer Beratung zu tun hat, einen Disclaimer oder sowas schreiben, dass man einfach nicht dafür haftet, was man da erzählt, dass das kein Arztbesuch ersetzt etc.
Ja.
Dass man einfach als eine Art Zweitmeinung fungiert, Informationsquelle. Aber du hast schon recht, das ist ein heißes Eisen und je größer man wird, desto mehr, wie du sagst, Pharmaunternehmen kommen ja auch auf einen zu und sagen, hier, halt doch mal unser Präparat in die Kamera, ist eine tolle Sache. Und ich lehne dann mal dankend ab und sage, nee, Leute, das mache ich nicht. Also da könnt ihr mir auch Geld ohne Ende anbieten. Das ist mir einfach zu heiß. Und man muss schon aufpassen als Arzt jetzt so in der Öffentlichkeit. Aber das ist etwas, was, glaube ich, in 5 Jahren einfach nur noch belächelt wird, weil es gang und gäbe ist. Es werden jetzt immer mehr Apps geben, wo man sich auch mit dem Arzt austauschen kann. Gibt es jetzt schon. Und das ist einfach die Zukunft und wird kommen. Nur momentan ist Deutschland einfach rechtlich noch ein bisschen unsicher und hinkt so ein bisschen hinterher.
Ja, ich glaube, dass es auch gerade wegen so, also von zwei Seiten eigentlich kommt. Einerseits ist da eine junge Generation, die überhaupt kein Problem damit hat, einen Arzt sozusagen über soziale Netzwerke irgendwie zu kontaktieren, ja, ne, und in diesen Austausch zu treten. Und andererseits hast du den demografischen Wandel. Alle werden älter. Auf dem Land gibt es immer weniger Ärzte. Also müssen ja irgendwie andere Kanäle her, ne, um irgendwie mal, ich sag mal, kleinere Beratungsgespräche quasi über den Computer zu führen oder so.
Ich meine, die Generation ohne Internet, die wird aussterben. Die kennen das alle nur noch, dass man sich online irgendwo informiert. Und deswegen ist es einfach eine Frage der Zeit, bis viele Ärzte jetzt irgendwann online auch irgendwelche Sprechstunden anbieten, Videosprechstunden. So ein Arztberuf besteht ja in großer Hinsicht auch damit, einfach nur zu erzählen, zu erklären, Ängste zu nehmen. Die Untersuchung, klar, die wird man nicht digital machen können, aber es ist schon viel Beratung in so einem Geschäft drin und das wird kommen.
Gibt es auch andere Ärzte, die das machen, beziehungsweise mit denen du auch in einem Austausch stehst vielleicht, wo du weißt, so, boah, hey, die machen eigentlich ähnliche Sachen wie ich oder vielleicht decken die auch ganz andere Felder ab?
Wir sind voll wenige leider.
Also okay.
Es gibt ein paar, aber es gibt gar nicht so viele. Ich glaube, weil auch eine gewisse Angst da besteht. Andererseits hat man natürlich auch wenig Zeit als Arzt.
Ja.
Es gibt 2, 3, die ich sehr schätze, die das auch gut machen. Die machen das ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich bin ja wirklich da relativ locker und mit Cappy versehen und so. Und die machen das schon mit Kittel und so weiter. Bisschen seriöser, möchte ich sagen. Okay. Aber die machen das auch sehr, sehr gut und sind auch relativ groß. Aber es gibt
welche sind das? Kannst du mir da eben den Namen sagen?
Der Tobias Weigel zum Beispiel,
ja.
Dr. Weigel, der macht das quasi auch sehr, sehr gut und auch von Inhalt sehr, sehr gut. Aber der macht das auf eine ganz andere Art und Weise, was nicht heißt schlecht oder besser. Und wir stehen da auch im engen Kontakt miteinander, weil wir einfach auch so eine Art interne Community bilden wollen als Mediziner
cool. unter uns. Wie blicken deine Kollegen auf das Thema? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es manche vielleicht auch ein bisschen komisch finden, oder?
Hatte ich ein bisschen Panik vor, muss ich echt sagen, auch bei meinem Chef, dass der das irgendwie gar nicht versteht. Aber die waren alle sehr positiv. Mein Chef hat gesagt, was sie in ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Der hat dann aber irgendwann jetzt mit der Zeit, wo ich mal in der Zeitung stehe oder mal hier vorkomme, auch gemerkt, wie groß das jetzt doch eigentlich wird. Findet es aber gut. Ist ja auch Werbung für ihn unterm Strich, muss man auch sagen. Und meine Kolleginnen finden es eigentlich auch durchweg gut, ob es jetzt Schwestern oder Hebammen sind oder auch ärztliche Kollegen, die registrieren das und finden das eigentlich ja ziemlich krass, dass ich das noch nebenbei mache, aber finden es gut. Ich habe nicht eine negative Stimme gehört.
Voll gut. Gibt es da irgendwie auch Effekte, dass du siehst, dass da einzelne Patienten tatsächlich gezielt zu euch kommen, weil sie dich aus dem Netz kennen oder so?
Ja, also voll peinlich. Es kommt immer mehr jetzt. Also Anfang war das mal, da habe ich mich natürlich voll gefreut.
Ja.
Aber jetzt passiert das wirklich immer mehr und da kommen jetzt, sag mal, jede 3., 4. kennt mich irgendwie, weil die kommen ja auch aus dem Raum, wo ich hier bin.
Klar.
Und es ist maximal unangenehm für mich, aber natürlich auch schön irgendwo. Klar ist das irgendwo auch ein Lob, aber das gibt's auch, dass da jetzt wirklich welche von weiter herkommen, einfach nur mal, um mich zu sehen, wo ich denke, ja, bin auch umläuft, also keine Ahnung. Hat natürlich, baut immer einen gewissen Druck auf, man muss natürlich immer freundlich sein, aber das kriege ich hin.
Voll gut. Nee, ich meine, ich könnte mir das auch vorstellen, weil gerade auch, wenn du irgendwie das Krankenhaus auswählst, wo du dann eben diesen ganzen Prozess auch bis zur Geburt oder so durchläufst, das wird ja schon teilweise sehr strategisch gemacht. Ich kriege das jetzt im Freundeskreis mit. Da will man sich ja dann auch wohlfühlen, ne? Und wenn man dann eh schon mal weiß, so, da ist jemand, den kenne ich, dann ist, glaube ich, der Schritt irgendwie ein kleiner.
Das Schwierigste ist, die fangen natürlich direkt an, mich zu duzen, weil ich natürlich bei YouTube auch duze und auch per Du bin. Und ich habe da auch gar keinen Schmerz mit, aber es ist halt wirklich lustig, weil ich natürlich immer in sie verfalle, weil das so Automatismen sind. Aber das ist ein lustiger Prozess, wenn dann eine Patientin auf mich zukommt und duzt mich erstmal direkt.
Ja.
Fühle ich mich aber auch direkt wohler.
Ach super. Hast du das Gefühl, dass, also die Geburt deiner Tochter lief ja ziemlich parallel so zur Geburt dieses ganzen Projekts, ne? Also hast du das Gefühl, dass dich das nochmal ein bisschen irgendwie, dir auch nochmal eine andere Perspektive gegeben hat, dass du jetzt selber Vater bist und vielleicht andere, also gewisse Needs irgendwie nochmal ganz anders verstehst oder begreifst oder so?
Definitiv verstehe ich die Männer bei Geburt ein Stück weit besser. Ja. Da war natürlich vorher, wo man manchmal gedacht hat, boah, jetzt läuft ja hier wie so ein aufgescheuchter Gockel rum und weiß ich nicht was. Und das kann ich jetzt
beruhig dich mal
schon besser verstehen.
Ja.
Ansonsten, klar, das ändert eigentlich alles so im Leben eines Vaters oder einer Mutter. Und da kann ich natürlich jetzt bei meinem Beruf schon ein bisschen auf diese Ressourcen zurückgreifen, was ich da so emotional auch erlebt habe.
Ja. Dann, weil du es eben auch schon angesprochen hast, frage ich mich generell irgendwie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also einerseits die Arbeit im Krankenhaus, andererseits eben auch die Rolle des Familienvaters, dann eben, ja, eine Persönlichkeit, ein Creator, der ja dann auf einmal auch ein gewisses Publikum hat, das auch erwartet, dass irgendwie regelmäßig Content kommt und so weiter, ne, kennt man ja. Das heißt, du erfüllst ja unglaublich viele Rollen im Moment. Wie managest du dich und deine Zeit aktuell?
Ich glaube, das ist die zweithäufigst gestellte Frage an mich, muss ich sagen.
Ja, ist auch so ein Standard.
Aber es ist ja auch so, man muss es auch unterscheiden zwischen anderen Influencern. Ich habe keine Abhängigkeit davon. Also ich bin nicht darauf angewiesen, weder finanziell noch, dass ich jetzt irgendwie nach diesem Ruhm lechze, sondern ich mache meinen Content, wenn ich ihn für sinnvoll halte und wenn ich einen Beitrag zu leisten habe, dann mache ich das. Also es kann auch mal sein, dass 4-5 Wochen gar nichts kommt. Mhm. Und ich habe einfach jetzt für mich gemerkt, dass das der Community auch ziemlich egal ist. Die respektieren das, wenn ich sage, Leute, ich habe gerade echt wenig Zeit, viel zu tun hier. Priorität ist immer Familie, danach kommt Arbeit und dann kommt irgendwann YouTube. Ja. Und so gehe ich es an. Und klar ist das viel Zeit, die man investiert, aber die Zeit kann man sich irgendwo freischaufeln und ja, wie gesagt, wenn mal 5 Wochen nichts kommt, dann ist es halt so. Und dann habe ich keinen Nachteil davon. Wenn mir 100 Follower abspringen, dann ist es halt so. Dann habe ich damit aber auch keinen Schmerz.
Ja. Siehst du dich dann überhaupt als so ein Standard-Influencer oder würdest du diesen Begriff für dich nutzen oder hast du da irgendwie andere Begriffe, die du cooler findest oder...
Ich musste das ja erstmal durch deinen Podcast alles lernen, was das alles heißt. Und nein, also ich habe mich nie als Influencer gesehen. Jetzt langsam ist man natürlich mit so einer Reichweite schon an so einen Punkt gelangt, wo man influenzen kann. Aber ich glaube, jemand mit 10 Followern kann genauso, ist genauso ein Influencer. Also wenn der sagt, heute geht impfen, weil ich finde es cool, dann lesen das 10 Leute. Und wenn man das mit 40.000 macht, dann ist es auch so. Ja, dieser Begriff Sinfluencer, der jetzt immer mehr kommt, der wäre mir lieber, weil so halte ich es eigentlich. Ich möchte eigentlich nur Content bieten und liefern, der irgendwie einen Mehrwert für den Hörer oder Zuschauer hat. Und ja, Influencer ist man irgendwann automatisch, weil man ja einen gewissen Einfluss hat auf andere Menschen. Das ist einfach so. Hat auch eine große Verantwortung, muss ich sagen.
Ja, das wollte ich eben auch gerade. Also es ist bei dir halt das Besondere, ne, dass man sagt, wenn man in diesem Kontext ist, des medizinischen Ratgebers und du trittst ja auch als Arzt auf, dass man dann eben diese besondere Verantwortung hat. Und ich glaube, das Ding ist, ich glaube, ne, dieser Disclaimer, das ist super wichtig, dass man den immer einsetzt. Die Frage ist halt auch oft, wie der User das überhaupt unterscheiden kann, weil ich dachte mir, ich meine, theoretisch könnte sich ja jeder eine Kamera nehmen und sich hinsetzen und sagen, hi, ich bin Arzt und ich berate euch jetzt und dann sagen, hey, hört auf, eure Kinder zu impfen und so weiter. Ne? Also es ist ja...
Tatsächlich hätte ich gedacht, das kommt auch häufiger. Ne? Ich dachte tatsächlich, dass mich ab und zu mal wer in Frage stellt, aber das kam sehr selten. Das hat mich echt erschreckt, dass die Leute einfach mal so blind annehmen, der ist bestimmt Arzt, der sitzt zwar da mit Käppi und Schlabbershirt, aber der wird schon Arzt sein.
Ja.
Klar, aber ich habe das erwartet und es kam tatsächlich nicht. Und nochmal zurück zum Thema Verantwortung. Finde ich jetzt gar nicht nur so, dass es bei den Medizinern so ist,
sondern also
auch gerade die ganz, ganz Großen, die einfach mega Einfluss haben, dass die einfach, ich sage immer, stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwo vorne auf der Bühne und muss einen Saal bespaßen, der wo jetzt 1 Million oder 40.000 oder 100 Leute sitzen und du musst den Staubsauger verkaufen, wie lächerlich man sich dann eigentlich vorkommt. Oder du sagst denen hier, Leute, kauft weniger mit Plastik, weil es gut für die Umwelt. Also das sage ich immer, es ist so eine krasse Verantwortung, die wir einfach alle jetzt mittlerweile haben. Das muss man sich immer wieder bewusst machen.
Ja, das finde ich, ist eh gerade so einer der spannendsten Punkte. Ich finde, das ist im letzten Jahr immer mehr rausgekommen, so dass Influencer mehr verstehen und auch mehr verstehen sollten, dass sie ihre Kraft ja auch für etwas Gutes einsetzen können, wie auch immer man das definiert, aber etwas, was vielleicht gesamtgesellschaftlich irgendwie von einer sehr großen Bedeutung ist oder ne, also einfach mal Denkanstöße
völlig,
zu geben in eine gewisse Richtung. Das finde ich auch total schön.
Ich bin ja auch völlig dafür, dass man Werbung macht, dass man Geld dafür bekommt. Ist ja auch alles viel Arbeit, die dahinter steckt, das weiß ich jetzt. Aber wenn man ab und zu dann doch mal einen Post bringt, der einfach wirklich weiterreicht, als nur sein Konto zu füllen, dann finde ich das einfach auch finde ich das wichtig und das muss einfach so sein und ist auch überhaupt nicht verwerflich. Also weder die Werbung zu machen, Geld zu verdienen, noch da mal was Positives oder was mit Mehrwert zu bieten.
Ja. Gehst du denn generell Partnerschaften ein mit Brands, also selbst wenn es jetzt kein Pharmakonzern ist, aber mit Organisationen oder Leuten, die auf dich zukommen, wie wählst du da auch Partner aus?
Also versuche ich tatsächlich so minimal wie möglich zu halten, weil ich einfach auch authentisch bleiben will und es tatsächlich finanziell jetzt auch nicht unbedingt brauche. Deswegen habe ich da meine Freiräume und wenn ich es mache, versuche ich es auch sinnvoll zu nutzen. Es gibt so ein paar Medizinerplattformen oder so Foren, die auf mich zugekommen sind, die gefragt haben, mach doch mal Videos für uns, entgeltlich. Da habe ich gesagt, klar, das ist sinnvoll, das mache ich. Und jetzt gerade im Rahmen, mit wo die Tochter geboren wurde, kommen natürlich viele auch mit Babyartikeln auf einen zu. Ja. Um doch mal sagt, gut, hier den Kinderwagen, der ist schön, komm, denn das machen wir jetzt mal. Also das muss man auch eingestehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, drei Kooperationspartner gerade, die ich am Laufen habe und versuche das wirklich so minimal wie möglich zu halten.
Also es sind dann schon Dinge, die so thematisch halt nah an dem sind, was du machst, aber nicht unbedingt jetzt was Medizinisches oder halt so der Beruf und ja.
Wenn ich jetzt eine Duftkerze verkaufen würde, ich glaube, dann würde mir auch keiner abnehmen. Also das ist so bescheuert. Deswegen versuche ich schon irgendwo im medizinischen Genre zu bleiben und dazu auch zu stehen, was ich da an die Leute bringen möchte. Wenn ich da nicht selber drüber stehe, dann macht das ja auch gar keinen Sinn irgendwo.
Erlebst du auch, dass sich Menschen innerhalb der Community oder die das so am Rande mitbekommen, verstärkt dann für den Beruf des Arztes oder vor allem auch des Frauenarztes interessieren? Weil es gibt ja auch jetzt gerade nicht ein Überangebot von Ärzten in Deutschland. Also dass man vielleicht, und vor allem auch männliche Frauenärzte, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag gesehen.
Eine aussterbende Rasse, ja.
Ja, also ich bin nämlich lustigerweise auch bei einem männlichen Frauenarzt, aber ganz viele meiner Freundinnen sind immer bei Frauen. Also ich frage mich, ob du da dich auch so ein bisschen als Botschafter dieser Berufsgruppe vielleicht noch manchmal wiederfindest oder das auch weiter irgendwie bestärken möchtest, dass mehr Leute diesen Beruf wahrnehmen.
Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe vor allen Dingen auch, dass das Arztwesen oder dass die Patienten auch mal so einen Arzt anders sehen, weil man sieht uns ja oft nur in Kitteln oder irgendwie oder hat so eine Vorstellung, so ein Stereotyp von einem Arzt mit Nickelbrille und was weiß ich. Und dass wir Menschen aber auch normal rumlaufen können, privat, und dass wir auch einfach normale Typen sind, die, weiß ich nicht, zu Hause im Jogger rumlaufen und sowas. Und ich glaube, das ist auch durch mich ganz gut angekommen, dass wir auch normale Menschen sind. Und wenn ich dann natürlich, ich habe auch ein paar Medizinstudenten, die mir folgen, wenn ich die natürlich inspirieren kann, auch irgendwo die Gynäkologie für sich zu erwähnen, ist dann natürlich super. Und wenn ich da irgendwelche Schüler erwähne oder wenn ich irgendwelche Schüler kriege, die sagen, oh, Medizin studieren, das wäre doch mal eine coole Sache, dann habe ich natürlich, dann ist Mission erfüllt. Also das ist natürlich dann super.
Ja. Hast du für deine Kanäle irgendwie auch so jetzt so, ich sag mal, dann doch, nachdem du das jetzt schon einige Jahre machst, so ein paar Ziele festgelegt oder so kleine Milestones oder so für dich definiert? Weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch so ein Kursprogramm ausgerollt, wo du Leute wirklich quasi durch so eine Geburtsvorbereitung einmal mitnimmst, was ja schon nochmal so ein separater Service ist oder so ein zusätzliches Paket. Willst du das noch weiterentwickeln, weiter ausbauen oder lässt du das jetzt auch erstmal so ganz organisch weiterlaufen?
Das ist bei mir wirklich total intuitiv. Ich habe da wirklich überhaupt nie einen Plan gemacht und auch der Kurs kam ganz spontan und läuft jetzt auch so gut, dass ich jetzt auch noch einen anderen Kurs etablieren werde, aber das entwickelt sich einfach alles so. Und ich habe jetzt, sitze ich nicht Silvesterabend da und überlege mir, was im nächsten Jahr ich erreicht haben möchte, sondern ich lasse alles so laufen und habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das kommt irgendwo alles auf mich zu und ich nehme das so hin, probiere was aus. Wenn was nicht läuft, dann stampfe ich es wieder ein und wenn was gut läuft dann und es mir Spaß macht, dann mache ich es weiter. Das macht total Bock, das einfach auch zu sehen, wie so eine Entwicklung ist und wie es so weitergeht einfach, ohne dass man jetzt straight einen Plan hat.
Ja, magst du mal beschreiben, wie dieser Kurs funktioniert und was jetzt quasi das Nächste ist, was du anbieten wirst?
Also momentan habe ich ja diesen Online-Geburtsvorbereitungskurs, der ist auch nur deswegen entstanden, weil viele Frauen eben auch keine Hebammen mehr finden, mit denen Kurse machen können. Und viele gesagt haben, mach du doch einen, du erklärst so toll. Dann habe ich das gemacht. Und da gehe ich einfach die Schritte durch bis zu einer Geburt auf meine Art und Weise mit medizinischen Modellen und so. Ist eigentlich ganz hübsch geworden. Und jetzt will ich noch einen Kurs starten, wo es um Kinderwunsch geht, weil viele werden natürlich älter. Viele haben erstmal ein bisschen Karriere im Kopf und wollen dann irgendwann den Kinderwunsch starten und wissen gar nicht so richtig, wie sie es jetzt am besten machen oder haben direkt Panik, wenn es nach dreimal nicht funktioniert, dass sie irgendwo nicht schwanger werden können. Und da führe ich die jetzt einfach Stück für Stück ran. Wie ernähre ich mich am besten? Wie gehe ich am besten vor? Was lasse ich? Was mache ich? Was gibt es für Nahrungsergänzung, was vielleicht ganz gut ist? Und das wird so das nächste Projekt im neuen Jahr.
Ja, das sind zwei, finde ich, super spannende Bereiche, die man irgendwie, glaube ich, wenn man nicht ansatzweise in dieser Thematik vielleicht drinsteckt und mehr in, keine Ahnung, anderen Bereichen und Verticals hängt, gar nicht so mitkriegt. Mich betrifft das einerseits natürlich als junge Frau, die irgendwie im geburtsfähigen Alter ist, ne, dass man das immer mal mitkriegt und auch über Freundinnen und so weiter, die Familie. Das ist eben einerseits der Hebammenmangel, der ja ganz eklatant im Moment in Deutschland ist. In manchen großen Metropolen kriegst du die irgendwie nicht mal, wenn du einen Tag nach dem Schwangerschaftstest eine suchst oder so. Das ist jedenfalls mega schwer. Und dann andererseits auch eben dieses Thema Kinderwunsch, was ja ein riesengroßes ist, was ich vorher auch überhaupt nicht wusste. Man dachte immer so, ich weiß nicht, in der Jugend kriegt man immer so eingeimpft, so pass bloß auf, dass du nicht ungewollt schwanger wirst. Und man denkt so, dass das was ist, was einfach eh automatisch passiert später. Und dass man sich dann auf einmal wiederfindet, Anfang 30 ist, das jetzt gerne machen will oder wie auch immer alt, ne? Und auf einmal dauert es 3 Jahre. Also es hat mir vorher auch niemand erzählt.
Das ist eigentlich echt crazy, was passiert ist. Ja, also das muss man wirklich sagen. Und zum Hebammenmangel, das ist wirklich wirklich ganz, ganz schlimm, muss man wirklich sagen. Und momentan, mir hat jetzt ein Kollege gesagt, du müsstest eigentlich schon beim Akt dir eine Hebamme suchen, weil kann sein. Eigentlich schon bei Kinderwunsch musst du schon eine Hebamme suchen für die Nachsorge.
Und den Kita-Platz direkt danach am besten.
Genau, den gleich mit. Also sobald man da irgendwo zusieht, sich auszuziehen, muss man eigentlich schon die nächste Kita anrufen.
Es ist komisch, ne? Also weißt du, oder kannst du so ein bisschen sagen, auch aus dem Austausch dann mit deinen KollegInnen oder Kollegen, woran das liegt oder
wie sich das entwickelt hat? Haben halt einen schweren Stand deswegen, weil sie echt nicht so gut verdienen und mega viel Verantwortung haben. Ich meine, die sind da nachts die ganze Zeit, hüpfen die um die Frauen rum und helfen denen, die Kinder auf die Welt zu bekommen und kriegen dafür wirklich nicht viel Geld. Und das ist natürlich unattraktiv für junge Frauen, die sagen, ey Leute, ich kann heute Influencer werden und bin ein bisschen bei Instagram so gefühlt und auf einmal kriegen sie ganz viel Geld. Und deswegen stirbt das immer mehr aus. Ich hoffe, es gibt irgendwann da so einen Umschwung im ganzen Gesundheitswesen, ob es jetzt nur die Hebammen sind es ja auch die Pflege und so weiter und die Ärzte. Gerade das, was uns alle irgendwann mal betrifft, ob früher oder später, irgendwann müssen wir alle zum Arzt und dann steht eine Schwester vor uns, die überarbeitet ist und unterbezahlt, dass die nicht so Bock auf ihren Job dann hat, ist auch klar. Also das ist ein Riesenthema, was ich auch immer mal wieder aufgreife, aber das muss politisch geklärt werden. Das, glaube ich, schaffen wir kleinen Influencer nicht.
Ja, ne, also genau, in dem Fall bist du halt derjenige, der so quasi an der Quelle sitzt und das dann unten mitkriegt, so was irgendwie im System falsch läuft. Und ich finde, ist ja schon mal ein sehr guter, finde ich, Schritt, das irgendwie zu kommunizieren, das zu erzählen, dass Leute das irgendwie, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind, auch kapieren und gemeinschaftlich da vielleicht irgendwie so ein Mindset verändern kann oder so, ne? Ja. Also es geht ja nur, wenn das viele Leute fordern oder als relevant irgendwie betrachten.
Auf jeden Fall. Und wir alle kriegen es irgendwo mit, früher oder später, wie gesagt. Ob es die Eltern sind, die irgendwann mal im Heim sind oder bei Geburt, da müssen wir was tun.
Und was ich aber trotzdem auch cool finde, ist eben, das unterschätzt man, glaube ich, auch immer noch, wie wichtig so, ich sag mal, eine offene Konversation, Kommunikation über diese Themen ist. Tatsächlich auch wie Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch, wie Sex, wie Geschlechtsverkehr, Beziehungen, diese ganze Körperlichkeit. Dinge, die eigentlich sehr lange ein Tabu ja auch waren. Das vergisst man manchmal, ne? So in den 60ern. Um Gottes Willen, also da waren ja schon irgendwie diese ganzen Sex-Education-Filme, die da teilweise rauskamen, unglaublich skandalös. Und Eis niemand hätte zugegeben. Ja, genau, ja. Also, ne, aber nur so geht es ja. Ich habe das Gefühl, wenn viele beklagen, dass das irgendwie alles so unglaublich sexualisiert ist, aber trotzdem glaube ich, dass wir viel freier damit umgehen, auch mit unseren eigenen Ansichten, Einstellungen, Dingen, die irgendwie wir an unserem Körper komisch finden oder so, dass man da viel öfter drüber oder einfacher drüber reden kann.
Und ich merke ja aus erster Hand, was da für ein Bedarf einfach herrscht, ne? Was ich für Fragen teilweise bekomme und was für Reaktionen dann auch unter dem Video, wenn es ums erste Mal geht, was da teilweise Romane drunter geschrieben werden, weil die Frauen da so belastet noch sind von damals oder. Ja. Also das ist unfassbar. Jeder möchte eigentlich drüber sprechen, weil es ja auch irgendwo das Normalste der Welt ist, unser Körper und wir. Und keiner traut sich's. Und wie cool ist dann so eine Plattform wie YouTube oder Instagram, wo man einfach mir nichts ziehen, da einfach mal ein bisschen drüber erzählen kann oder so, wie es ist. Und da merke ich einfach, wie krass da der Bedarf einfach auch herrscht.
Das ist ja im Endeffekt, weil du es jetzt gerade so sagst, wie so eine neue Version von Dr. Sommer.
Das habe ich schon so oft gehört.
Sehr schnell, echt, ja, dachte ich mir. Also, weil das war so, bei mir, glaube ich, da haben wir immer die Bravos von der großen Schwester meiner Schulfreundin gelesen. Ne? Das war so der erste Berührungspunkt in der Grundschule damals. Und es war immer so spannend, diese Erfahrungsberichte, komischen Fragen und alles Mögliche dort nachzulesen. Aber also
einfach mal Menschen nackt sehen, ne? Einfach mal gucken, wie sieht das bei denen aus oder bei ihr aus.
Diese Fotos, genau. Also, ne, das darf man echt nicht unterschätzen in der Wichtigkeit. Genau, und heute kommt man halt viel leichter an diese Informationen und kann auch viel leichter anonymer an so einem Gespräch teilnehmen. Das ist halt toll, ne?
Und da ist halt auch gefährlich, wenn man dann an die falschen Quellen gerät, ne? Also ich versuche das ja alles ein bisschen seriös aufzuziehen, aber wenn man dann natürlich ein bisschen abdriftet, dann hängt man auch ganz schnell in irgendwelche Foren, weil die nicht so lustig sind. Und es ist ein zweischneidiges Schwert.
Das glaube ich.
Im Internet.
Hat dann die Impfdebatte bei dir auch eine große Rolle gespielt in der Community oder war das soweit? Ja, okay.
Also da werde ich auch nicht müde, das immer wieder aufzurollen, das Thema, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und da gibt es ja wirklich also fast schon mafiöse Strukturen, muss man sagen, bei den Impfgegnern. Ich finde Impfkritik super. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man nicht alles einfach hinnimmt, sondern in Frage stellt und auch hinterfragt, was da los ist und auch Impfungen erstmal hinterfragt, ist das überhaupt sinnvoll? Das ist alles wichtig und gut, aber einfach mal dafür dagegen zu sein, ist sehr en vogue gerade im Netz. Und da werden natürlich viele verunsichert, gerade wenn man jetzt so ein kleines Kind da zu Hause rumflitzen hat. Ja. Impfe ich das jetzt, impfe ich das nicht? Und dann müssen es nur ein paar Leute geben, die Blödsinn erzählen und schon macht man es nicht und gefährdet damit sich und andere. Das werde ich immer wieder ansprechen, auch wenn es nicht beliebt ist bei Influencern, weil es immer eine absolute Hasswelle gibt aus einer gewissen Seite. Ich kriege davon Gott sei Dank nicht ganz so viel ab, weil die Leute mich kennen und mich auch mittlerweile einzuschätzen wissen. Mhm. Aber andere Kolleginnen, die ich da so sehe als Influencer, haben da schon Schwierigkeiten, muss man echt sagen. Deswegen wird es gar nicht mehr thematisiert. Aber das finde ich den blödsten Weg. Also man sollte da immer wieder drauf aufmerksam machen, mache ich auch immer wieder. Ganz neutralen, wertneutralen Videos versuche ich zu erklären, was es mit Impfungen auf sich hat, was es für Nebenwirkungen ja auch gibt, was es mit den ganzen Unternehmen, Pharmaunternehmen so auf sich hat und so weiter und so fort.
Ja, und das, also die negativen Reaktionen sind dann tatsächlich so, ich sag mal so semi-orchestrierte Shitstorms dann von dieser anderen Seite oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, muss man schon sagen, dass die Argumentationen sind auch immer identisch. Ich glaube, es gibt so 10 Hauptargumente, die dann auch immer wiederkommen, wo man einfach sieht, okay, der Mensch hat sich einfach nie wirklich damit befasst, sondern blabbert jetzt irgendwas nach und dagegen anzukommen oder immer anzuschreiben, ist natürlich auch sehr müßig, aber wie gesagt, da bleibe ich dran, das wird immer wieder kommen und ich bin auch nicht müde, da die ganzen Kommentare auf YouTube oder so zu beantworten und das ganz sachlich einfach zu erklären, was da überhaupt Sache ist. Und ja, es ist ein, warum auch immer jetzt auf einmal so ein mega Monster, riesen komisches Thema geworden ist und so kontrovers diskutiert wird.
Ja.
Aber wichtiges Thema.
Ja, definitiv. Finde ich auch, ist generell irgendwie immer so interessant in diese, ich sag mal, diese Social-Media-Stürme so ein bisschen reinzuschauen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, ne, wo es so sehr verhärtete Fronten gibt und wo du, wie du gerade eigentlich gesagt hast, wo quasi die eine Seite eigentlich oft immer ein bisschen besser organisiert ist und sehr laut erscheint und einfach es gut geschafft, mit den immer wieder gleichen 10 Argumenten sehr viele Menschen zu mobilisieren und sozusagen auf die Reise zu schicken. So diese bekannten Trollfabriken gibt es ja sowieso, ne, die sich dann immer ein Thema rauspicken und die das dann sehr, sehr gezielt vorantreiben und einfach genau verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Das finde ich immer wieder sehr schön, das so ein bisschen nachzuzeichnen. Aber ja, umso trauriger, wenn es dann eben, wenn man der Leidtragende davon ist, ne, das ist halt scheiße.
Ja. Dann ist natürlich wirklich, wie gesagt, Verantwortung und so weiter. Das ist natürlich dann nochmal ganz anders, wenn man damit Menschenleben quasi indirekt gefährdet. Finde ich das ganz, ganz schlimm. Und deswegen ist das auch ein Thema, was ich immer wieder bekämpfe und wo ich nicht müde werde, weil es wirklich, da sind Menschen betroffen. Wenn jetzt mir meine Nachbarin das liest, irgendwas vom Impfgegner und lässt ihr Kind nicht impfen, sind die ganzen Kindergartenkinder da indirekt betroffen. Und da muss nochmal eins dabei sein, was nicht geimpft werden konnte und schon, bumm, hat es wirklich Probleme. Deswegen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn es um Gesundheit geht. Gerade jetzt auch Thema hier Impfpflicht, auch ein Riesenthema geworden.
Mhm. Genau, ist ja jetzt gerade entschieden, ne, dass man das machen muss, oder?
Finde ich zum Beispiel persönlich auch nicht gut. Also, dass jetzt über den menschlichen Körper hinweg entschieden wird, dass jemand verpflichtet wird, sich irgendwas antun zu müssen oder impfen, zur Impfung gehen zu müssen. Das finde ich auch irgendwo den falschen Weg. Aber wenn es nötig ist, dann ist es anscheinend halt so.
Ja, das ist ja, finde ich, jetzt wieder auch so ein interessantes Beispiel, wie diese politischen Entscheidungen so herbeigeführt werden, ne? Also bestimmt auch, weil diese Diskussion in den sozialen Netzwerken in den letzten Jahren so hochgekocht ist, dass wahrscheinlich einfach mal der Deckel drauf gemacht werden
sollte. Zumal du da auch nicht weißt, wie viel Populismus da jetzt seitens der Politik dabei ist. Wollen die jetzt einfach nur so mal ein Ausrufezeichen setzen, so ein Exempel statuieren? Oder ist das wirklich medizinisch sinnhaft? Diese Grenzfläche da sollte man nicht auf Rücken von Menschen machen. Deswegen finde ich eine Impfpflicht immer so, immer schwierig, ganz schwierig.
Ja. Okay, jetzt dann wollen wir aber mal mit einer etwas positiveren Note, genau. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Aber genau, mit einer etwas positiveren Notiz vielleicht so langsam in den Ausblick und ins Ende einleiten. Was ist denn so der eine Aspekt, der gerade an deiner Arbeit als Influencer am meisten Spaß macht, wo du sagst, boah, selbst wenn es ein bisschen anstrengend ist oder so, aber dafür mache ich es eigentlich. Das ist irgendwie der coolste Aspekt oder das gibt mir einfach so viel.
ist ganz klar der Austausch mit den Followern. Also wenn da was zurückkommt und einfach hier, ich habe deinen Geburtsvorbereitungskurs gesehen, der hat mir mega geholfen, das und das ist passiert, aber ich konnte das handeln, weil ich habe es vorher quasi bei dir gelernt, dann ist das mega positiv. Und ich muss schon sagen, dass auch viel, viel mehr Positives kommt als Negatives auf meinem Kanal. Ja. Und jedes Mal, wenn ich sowas lese, dann finde ich es einfach großartig. Und gerade auch so das Thema Wachstum, was ich ja, kenne mich ja damit null aus, mir sagen immer nur andere, das ist voll krass, dass du nichts da, keine Leute erkaufst oder so, sondern dass das alles organisch ist. Und wenn ich merke, okay, trotz so ein absolutes Nischenthemas, Gynäkologie, werde ich relativ groß, dann ist das auf jeden Fall Resonanz, die ich so wahrnehme und so interpretiere, dass ich weitermachen soll. Das ist so das Positivste, was es da eigentlich zu sagen gibt.
Und du hast ganz zu Beginn,
dann nicht aus irgendeinem Grund.
Ja. Super schön. Und du hast vorhin oder ganz zu Beginn erzählt, dass du auch mit einer Agentur zusammenarbeitest. Was ist das für eine und wo unterstützen die dich an gewissen Stellen dann in dem Prozess?
Das ist quasi nur eine Kanzlei, die mich medizinrechtlich im digitalen Raum vertritt. Ansonsten alles, was drumherum passiert, ist eine reine One-Man-Show. Also ich mache das irgendwo alles alleine. Ich frage aber immer jetzt meine Frau, weil die kommt aus der Werbung und aus einer Agentur. Preisliche Verhandlungen zum Beispiel geht. Jetzt wurde ich neulich als Speaker gebucht und die wollten eine Preisvorstellung wissen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da verlangen soll. Ich sage, 15 Euro oder was? Ja. Ich bin so verrückt, die wollen dich da haben als Speaker und so weiter. Und hat mir dann eine Preisvorstellung gemacht, die ich so nicht gemacht hätte, aber die weiß einfach den Wert einzuschätzen. Da habe ich halt null Plan von. Ja. Und das finde ich krass. Also was hier teilweise für einen Markt herrscht, finde ich krass.
Ist crazy, ne? Ja, ich erlebe das jetzt auch so ein bisschen. Aber ich finde auch, also das darf man auch gar nicht unterschätzen, dieses Know-how von Kommunikatoren. Aber ich finde also, das ist ja umso schöner, wenn du das so auf so einem ganz intuitiven, natürlichen Weg sowieso schon findest. Weil oft ist es ja auch so, dass du Akteure hast, die sind einfach so smart, die haben so viele kluge Dinge zu sagen, aber kriegen es einfach nicht auf die Straße, weil sie es nicht schaffen, das sozusagen an den Mann zu bringen. Ne? Und umso bewundernswerter, dass du das als One-Man-Show 2 Jahre lang oder noch länger jetzt quasi so organisch entwickelt hast und irgendwie es mega, mega strategisch aussieht. Es sieht so aus, als hättest du den Masterplan einfach entwickelt und abgearbeitet. Ja, cool.
Wenn man mal wüsste, du siehst das ja hier im Hintergrund, wie planlos das teilweise vonstatten geht, ist man schon verwundert. Nee, aber dann ist es ja das richtige Zeichen, dass das so gewollt ist, was ich da so aufziehe und mache. Also nee, da steckt kein Plan hinter. Komplette Planlosigkeit, wie Männer halt so sind.
Ja, genau. Aber sehr authentisch, das ist doch genau das, was wir wollen. Das ist doch perfekt.
Ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? Bei allen öffentlichen Auftritten, wenn du das authentisch rüberbringst, die Leute das einfach abnehmen, dass du bist, wie du bist, hast du eigentlich schon gewonnen.
Ja. Genau. Und dann so ein bisschen ein Ausblick zum Abschluss. Was glaubst du, ich glaube, du hast das ja auch schon anklingen lassen, wie sich das, was du machst, in den nächsten Jahren noch entwickeln wird? Also gehst du davon aus, dass es, keine Ahnung, in 10 Jahren gang und gäbe ist, sich vielleicht erstmal bei einem Mediziner-Influencer im Netz zu erkundigen und da drauf zu stoßen, bevor man vielleicht sich ins Wartezimmer setzt?
Denke ich. Also ich denke, dass das wird kommen. Heutzutage gibt es jetzt schon so sogenannte Telekliniken quasi, wo du dir auch Rezepte zum Beispiel digital ausstellen lassen könntest. Ja. Das heißt, für dich ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil sag mal, du hast jetzt eine Durchfallerkrankung oder irgendwas, dann musst du nicht ins Wartezimmer und nur 5 Leute anstecken, sondern kannst bequem von zu Hause mit dem Arzt telefonieren und sagen, hier, ich habe Durchfall, so und so, und der stellt dir einfach ein Rezept aus für das und das. Also das wird kommen. Die Frage ist, wann, und ich rechne schon damit, dass in den nächsten 5 Jahren wir alle erstmal unsere App öffnen, von welchem Anbieter auch immer, und dann erstmal Symptome reintickern und kriegen dann einen Rückruf von einer Arzthelferin oder irgendwann einem Arzt. Und werden dann entweder einbestellt oder dann hat sie es schon erledigt. Das wird kommen.
Ja. Ja, das darf man eh nicht unterschätzen, diese technologische Entwicklung, die das Ganze ja noch begleiten wird, ne? Dass du wahrscheinlich irgendwann mit der Kamera einfach deinen Arm fotografierst und der sagt dir dann, ob das Muttermal komisch aussieht, also dein Handy oder so, ne? Also das wird es ja wahrscheinlich demnächst auch noch viel verstärkter geben.
Das wäre übrigens lustig, wenn man das mal auf die Gynäkologie überträgt, dann wäre das sehr verstörend,
muss ich sagen. Das glaube ich auch. Und die Daten sollten schon sehr safe gestored werden.
Bei der Gynäkologie gibt es dann keine Handyaufsätze oder sowas. Ich glaube, dann kommen sie einfach nochmal zum Frauenarzt vorbei für die Untersuchung.
Ist vielleicht doch besser. Aber ja, wer weiß, ne? Wie es unsere Kinder später mal machen.
Genau, wir lassen alles mal auf uns zukommen und können dann irgendwann nur den Kopf schütteln und sagen, ach, die Jugend von heute.
Ja, echt so. Das machen wir sowieso. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Ja, cool. Hör mal, ich danke dir sehr, dass du uns einmal mitgenommen hast in deine Arbeitswelt, deine Arbeitsrealität und uns all diese tollen Dinge erzählt hast. Ich finde es immer wieder super spannend, wenn man mal so Experten hört aus Bereichen, mit denen man sonst vielleicht weniger Berührungspunkte hat und einfach Neues lernt. Und dafür sind Podcasts da. Deshalb super klasse, dass du das gemacht hast heute. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke.
So, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass man das Thema medizinische Aufklärung via Social Media auch sehr kritisch diskutieren kann. Aber diese Zukunftsvision, gerade die wir jetzt auch am Ende aufgemacht haben, scheint mir gar nicht mal so unwahrscheinlich und findet in sehr, sehr vielen Sphären bestimmt heute schon statt. Ich dachte mir auch, so ganz neu ist es eigentlich gar nicht, dass man, ich sag mal, auf so einer öffentlichen Plattform, im öffentlichen Raum, weg von diesem persönlichen Arzt-Patienten-Umfeld schon aufgeklärt wird oder über medizinische Themen spricht. Ich sag mal, so ein Eckhard von Hirschhausen hat ja auch verschiedene Shows schon in ARD und ZDF gemacht. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Beispiele, wo das in klassischen Medien eben schon stattfindet. Jetzt also auch auf YouTube und Instagram, beziehungsweise schon seit einigen Jahren. Und ich denke, da werden wir tatsächlich in den nächsten Jahren sicher noch mehr Ärzte sehen. Gerade jetzt so vielleicht von der Generation, die sich in den sozialen Netzwerken noch wohler fühlt und irgendwie natürlicher darin aufgeht, wird da sicher noch einiges kommen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hier nochmal der Hinweis. Ihr helft mir immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn einem Freund empfehlt oder beides, je nachdem. Schickt mir auch immer sehr gerne Fragen und Anmerkungen. Kürzlich zum Beispiel hat mir eine Hörerin gesagt oder mich darauf hingewiesen, dass ich meine Gäste immer etwas zu oft unterbreche. Das versuche ich von jetzt an auf jeden Fall gerne zu reflektieren und zu reduzieren. Ich mache das, muss ich sagen, im echten Leben leider auch viel zu oft. Ich bin ein sehr engagierter Gesprächspartner, manchmal auch überengagiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Podcast eher störend ist und daran werde ich sehr gerne arbeiten. Solche kleinen Hinweise helfen mir persönlich immer sehr, gebt mir da gerne Feedback, keine Ahnung, was auch die Audioqualität angeht, alles Mögliche, was ich noch tun kann, damit das Hörerlebnis noch besser wird für euch. Ich danke euch aber trotzdem sehr für euer Ohr, für eure Zeit und auch eure Verbundenheit zu diesem Format und ich wünsche euch eine sehr gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.